Vergangene Woche feierte Theo Weigel, der ehemalige Finanzminister mit den markanten Augenbrauen, seinen 85. Geburtstag. Aus diesem Anlass wiederholen wir heute in 1:1 der Talk ein Gespräch, das Stefanie Heinzeller im Mai 2019 mit ihm geführt hat. Viele Menschen erkennen Theo Weigel auch lange Jahre nach seiner Zeit als Politiker noch. Auch im Urlaub kommt das vor und Stefanie Heinzeller wollte von ihm wissen, was war denn da los auf dem Berg in Südtirol?
Ja, das war auf 2000 Meter Höhe in der Nähe von Naturns, wo ich sehr gerne meinen Urlaub verbracht habe. Und da schaut mich ein norddeutscher Wanderer an und sagt, Sie sehen aus wie der Weigel. Und daraufhin habe ich geantwortet, ich werde mit dem Kerl immer wieder verwechselt. Dabei will ich mit dem nichts zu tun haben. Worauf der völlig überraschend sagt, das kann ich gut verstehen. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich ein bisschen gewundert und da ist mir nichts mehr eingefallen.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefanie Heinzeller,
Theo Weigel, markanter CSU-Politiker.
Ja, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns in 1:1 der Talk. Jetzt haben wir schon eine wunderbare Anekdote zum Einstieg gehört, aber Ihr jüngster Sohn Konstantin hat Ihnen angeblich zum 80. Geburtstag eine Liste mit Anekdoten angefertigt, die Sie nicht mehr erzählen dürfen. Steht die auch drauf?
Ja, ich kann mir das natürlich vorstellen. Meine Frau und der Konstantin, die haben das schon einige Male gehört. Und bei seiner Geburtstagsrede sagte er mir, so, wir haben jetzt eine Liste aufgestellt von Anekdoten, die du nicht mehr erzählen darfst. Also die in Südtirol ist auch dabei. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich die Maßregel von ihm künftig auch erzählen werde, sagt er, und jetzt machst du sogar daraus auch eine Anekdote. Also ich habe da schon eine ganz gute Kontrolle zu Hause.
Zwischen Ihnen und Ihrem jüngsten Sohn liegen so um die 60 Jahre. Ist das gut?
55.
Ist das gut zum Jungbleiben?
Ja, natürlich habe ich mir am Anfang überlegt, damals, als er auf die Welt kam, kann ich ihn in wichtigen Jahren seines Lebens begleiten. Und das ist Gott sei Dank der Fall gewesen. Dafür danke ich dem Herrgott.
Sie haben ja auch noch 4 Enkel. Also die Jugend ist immer mit im Haus. Ist das für einen Politiker, der ja doch immer auch von vielen Menschen umgeben ist, die ihm sehr wohlwollend gesonnen sind, ein gutes Korrektiv, wenn man zu Hause ab und zu recht unverblümt mit der ein oder anderen Geschichte konfrontiert wird?
Also zunächst muss ich mal korrigieren, zu behaupten, dass ich sehr wohlwollend verfolgt worden wäre in der Zeit, als ich Finanzminister war, kann man nicht gerade behaupten.
Auch nicht im Finanzministerium?
Ja gut, also dort schon, aber das war ja nur ein beschränkter Kreis, aber wenn ich mir vorstelle, wie das medienmäßig ausgesehen hat bei der deutschen Einheit und zum Euro und innerhalb der CSU. Also das war alles andere als vergnügungssüchtig. Aber es ist schon gut, wenn man mit jungen Leuten zusammenkommt. Und meine Enkel, die 2 größeren Buben und die 2 kleineren Mädchen, sind sehr interessiert am politischen Geschehen, verfolgen mich natürlich, sagen mir aber auch ganz ehrlich meine Meinung. Also ich bin da schon ganz gut geerdet und man sagt mir schon sehr deutlich, wenn ich mal weniger gut war und wenn sie etwas nicht so doll fanden.
Söder hat neulich erzählt, als er seinem Sohn auftragen wollte, die Spülmaschine auszuräumen, habe der zu ihm gesagt, mach du erst mal was Gescheites, zum Beispiel beim Urheberrecht.
Das finde ich.
Ist Ihnen sowas auch passiert?
Das finde ich gut. Ja, also die haben mich schon manchmal gefragt, vor allen Dingen auch meine großen Kinder, als ich damals voll in der Verantwortung war, du, wie ist dies oder jenes? Und mein älterer Sohn, mit dem ich zusammen in einer Kanzlei arbeite, der hat mich schon mal als Rechtsstudent und danach gefragt, du, wie siehst du dies oder jenes? Und ich sagte, das weiß ich nicht mehr. Und er hat mir unverblümt gesagt, aber du hast doch das unterschrieben, folglich musst du das auch wissen.
Also da wird man ganz schön überprüft und getestet. Sie haben ja gerade schon erwähnt, 3 Kinder insgesamt, 2 aus erster Ehe und Konstantin aus der 2. Ehe mit Irene Epple, der noch im Studium, glaube ich, auch selbst steckt und Jura studiert. Wie nah waren Sie denn bei Ihren großen Kindern als Vater an dem ganzen Entwicklungsprozess dran? Sie waren ja seit 1972 Bundestagsabgeordneter, also schon recht früh auch sehr viel in Bonn unterwegs.
Ja, das ist schon richtig. Nur Als Bundestagsabgeordneter hatte man immerhin auch noch die sitzungsfreien Wochen. Und auch als Landesgruppenvorsitzender war ich zwar schon dick drin im Geschäft, aber hatte auch noch die sitzungsfreien Wochen, wo ich mich mehr um die Familie kümmern konnte. Und dann habe ich schon versucht, übers Wochenende wenigstens einen Tag für die Familie freizuhalten. Ich gebe aber gerne zu, wenn ich am Sonntagabend oder am Montag in der Früh wieder nach Bonn musste, da habe ich schon Gewissensbisse gehabt und natürlich auch Heimweh verspürt, wenn ich von Oberrohr wegfuhr.
Also Oberrohr, das ist Ihr Geburtsort im Allgäu? Und
nein, Oberrohr liegt in
Mittelschwaben. Nicht mehr im Allgäu, nein, Sieg ist Allgäu. Ja,
Sieg ist Allgäu, wohin ich gezogen bin, zur Irene. Oberrohr ist bei Ursberg in Mittelschwaben, in der Nähe von Ursberg, dem großen Zentrum für behinderte Menschen. Dort bin ich aufgewachsen.
Und da haben Sie auch viele Fußballspiele in Bonn organisiert.
Ja, das war natürlich ganz besonders schön. Ich bin Mitglied der Behindertenfußballmannschaft von Ursberg, habe mit denen zusammen auch gespielt. Auch der frühere Bundespräsident Horst Köhler hat da mitgespielt und ich habe die mal eingeladen in Bonn und dann haben wir gegen die Bundestagsfußballmannschaft ein 4:4 erreicht. Das war eine wundervolle Geschichte.
Haben Sie auch ein Tor geschossen bei diesem Spiel?
Ja, fünf
das,
Minuten,
das Entscheidende
fünf
vielleicht
Minuten
sogar.
Vor Schluss. Wir lagen 3:4 zurück, gab der Bundesliga-Schiedsrichter Eschweiler, der damals auch uns gepfiffen hat, ein Elfmeter und ich habe ihn leider verschossen. Ich bin fast in den Boden versunken vor Scham, aber Eschweiler hat mich gerettet und in seinem Rheinländisch rief er: Wiederholung, der Tormann hat sich zu früh bewegt. Und das gab mir die Chance zu einem erneuten Versuch und dann habe ich das Ding reingebracht.
Gott sei Dank. Das hätten Ihnen Ihre Fußballkollegen sonst nicht verziehen, oder?
Ja, die wären sonst schon traurig gewesen. Aber die waren selig. Das war eine wunderschöne Begegnung in Bonn. Und ich kann mich erinnern, bei einer anderen Gelegenheit, als Strauß noch am Leben war, waren auch behinderte Freunde von mir in Bonn. Und ich habe ihm gesagt, ob er den Grüß Gott sagen könnte. Dann waren die mit ihrem Omnibus 1 Kilometer weiter weg. Und Strauß hat sich die Zeit genommen, ist 1 Kilometer an der Rheinpromenade zu Fuß dorthin gegangen, um denen Grüß Gott zu sagen. Das war natürlich ein unglaubliches Hallo.
1:1 der Talk. Und der Talk findet heute statt mit dem früheren CSU-Vorsitzenden und ehemaligen Bundesfinanzminister Theo Weigel. Seit 1994 mit der früheren Skirennläuferin Irene Epple verheiratet. Sie leben in Sieg im Allgäu. Wo ist Ihr Hausberg, Herr Weigel?
Ja, der Hausberg ist die Alpspitze bei Nesselwang. Und zwar deswegen, weil ich als 10-jähriger Ministrant von Ursberg 1950 erstmals in die Berge kam. Und da sind wir mit dem Kaplan die Alpspitze hochgefahren. Da gab es gerade erst seit wenigen Wochen einen Lift. Und wir waren einfach selig und glücklich, so etwas erleben zu dürfen. Und heute sehe ich den von meinem Büro aus. Wir sind oft auf Tour dort. Und wenn ich dort runterfahre mit der Bergbahn, dann sehe ich bei gutem Wetter bis nach Gundremmingen. Und dort fließt die Mindel, mein Heimatfluss, der auch an Ursberg und Oberrohr vorbei fließt, in die Donau. Und das ist ein unglaublich schönes Erlebnis, sozusagen von Heimat zu Heimat, von meiner Geburtsheimat Oberrohr nach Sieg und von dort, von der Alpspitze, wieder zurück zur Mindel und in die Mündung der Donau.
Klingt fast so wie ein Kreis, der sich schließen sollte. Hat Ihre Frau Sie zum Sportler gemacht oder waren Sie das vorher schon?
Ja,
weil mit einer Spitzensportlerin mithalten ist nicht so einfach.
Ja, das war nicht ganz einfach. Aber sie war eine sehr, sehr gute Lehrerin, hat nicht versucht, mich total umzumodeln und mir einen Rennfahrerschliff zu verpassen, was auch wahrscheinlich nicht gelungen wäre, sondern hat meine Schwächen leicht verbessert, mir sogar das Tiefschneefahren beigebracht. Ich muss allerdings zugeben, fußballerisch bin ich besser.
Haben Sie wenigstens einen Vorteil. Haben Sie öfter mit Konstantin und Irene im Garten Fußball gespielt?
Das haben wir schon gemacht. Wobei er mir sehr böse ist. Ich habe ihm mal gesagt, das Skifahren hast du von mir und das Fußballen von der Irene. Gut, dass er das
natürlich
jetzt,
gemein.
Gut, dass er das jetzt nicht hört, sonst bekäme ich einen sauberen Rüffel.
Was tut Ihnen gut beim Bergsteigen? Ist das etwas, was Sie auch als aktiver Politiker früher schon ab und zu gemacht haben, um den Abstand zu gewinnen? Weil wenn man da oben steht, sind ja wahrscheinlich viele Probleme plötzlich ganz klein.
Bergwandern ist die höchste Form der Erholung. da kann man abschalten, da ist man ein anderer, da kommt man mit auch anderen Menschen zusammen, da fühlt man sich wohl. Also es ist für mich die höchste Form der Ruhe.
Sie haben eine ganz andere Kindheit erlebt, 1939 geboren in Oberrohr. Ihre Eltern hatten eine Nebenerwerbslandwirtschaft, Ihr Vater hat als Maurerpolier gearbeitet. Da war ja so dieses Thema, sich erholen, Abstand vom Alltag finden, überhaupt noch gar nicht ein Thema. Man ist am Sonntag in die Kirche gegangen und das war's dann.
Ja, also und selbst da hat man mich in der Früh um 6 Uhr aufgeweckt, dass ich die Milch zum Käse in die Molkerei gebracht habe. Selbstverständlich hat man erwartet, dass man am Abend mithalf, dass man Samstag, manchmal auch wenn das Wetter es nicht anders zuließ, am Sonntag mithalf. Und ich habe manchmal einen Zettel vorgefunden, wenn ich dann von der Schule heimkam, bitte, wir sind auf dem und dem Acker, komm nach. Und mit 7 Jahren habe ich schon also auch Kühe selbstständig auf die Wiese gebracht oder auf den Acker. Wir hatten erst 1950 den ersten Traktor. Und mein Vater hat nichts dabei gedacht, wenn er mal sich ein Pferd ausgeliehen hat im Winter, dass ich dann allein mit dem Schlitten und mit dem Pferd in den Stall und dorthin gefahren bin, wo das Pferd dann hin sollte. Mhm. Also das war eine, ich würde sagen, sehr unkomplizierte, durchaus risikobehaftete Zeit, obwohl mein älterer Bruder kurz zuvor gefallen war. Also man lebte sehr natürlich und mit den Gefahren, die sich in einer Landwirtschaft mit Tier, Hof und Welt zusammentat.
1944 ist Ihr Bruder noch gefallen im Zweiten Weltkrieg als ganz junger Soldat, war glaube ich erst 18 Jahre alt. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung, als Ihre Eltern mit dem Tod Ihres Sohnes konfrontiert waren?
Ja, das war eine ganz bittere Zeit. Und obwohl ich mich nicht mehr an alle Dinge von damals erinnern kann, aber an den Tag, als der Bürgermeister von Oberrohr mittags zum ersten Mal ins Haus kam und dann meinen Vater nicht vorfand, weil er in der Arbeit war, und sagte, ich komme am Abend wieder, da höre ich noch heute, wie meine Mutter sagte, jetzt ist was passiert. Entweder er ist gefallen oder er ist vermisst. Und am Abend hat er dann die schlimme Botschaft gebracht. Das war natürlich ein ungeheurer Einschnitt. Mein Vater, Teilnehmer in 2 Weltkriegen, hat das natürlich gefasster ertragen. Die Mutter brach zusammen und ich saß in einer Ecke und habe mit 5 Jahren das mitverfolgt. Das ist natürlich etwas, was man ein Leben lang nicht mehr vergisst.
Und wie war das für Sie in der Folgezeit? Weil sich ja dann in so einem Haus auch eine unglaublich große Trauer niederschlägt.
Ein großes Glück war, dass ein Jahr später sehr sympathische und liebenswerte Heimatvertriebene zu uns ins Haus kamen. Aus dem Sudetenland ein Oberlehrer-Ehepaar. Und die brachten in den 50 Kilo Gepäck, die sie mitnehmen durften, ein Buch Grimms Märchen mit. Und daraus haben die mir immer wieder vorgelesen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich also am Abend sehr gern zu denen hochgegangen bin in ihre 2 Zimmerlein. Und dort gab es, trotz der bitteren Geschichte, die sie erlebt hatten, aber ihr Sohn war aus dem Krieg zurückgekommen. Dort wurde gelacht, trotz der Armut. Dort hat man sich umarmt, was sozusagen in der schwäbischen Art überhaupt nicht zu Hause war. Das war eine ganz andere Welt. Und das hat mich mit manchem versöhnt, was ich an Traurigkeit sonst erlebt und vorgefunden habe.
Sie haben ja später auch all diese Feldpostbriefe Ihres Bruders gefunden und einiges auch in Ihrer Biografie zitiert. Ehrlichkeit ist eine Währung, die jetzt gerade auch zu Ihrem 80. Geburtstag erschienen ist. Wie sehr war das, was Sie dort gelesen haben, als Sie das alles nochmal Revue passieren ließen, für Sie auch Antrieb, in die Politik zu gehen und in der Politik für ein friedliches Europa zu sorgen?
Das war ein Gesichtspunkt. Aber natürlich, als ich nach dem Tod meiner Mutter in einem kleinen Koffer die Briefe vorfand, auf Deutsch geschrieben, was etwas schwieriger zu entziffern ist, zum Teil unter schwierigen Umständen, er war Gratfahrer, geschrieben. Es waren 61 Briefe, die er im Zeitraum von gut einem Jahr an die Eltern und an mich geschrieben hatte. Das ist natürlich schon bewegend. Da legt man den einen oder anderen, wenn dann plötzlich ein Brief kommt, der an mich gerichtet ist, lieber Theo, so und so, von dem ich gar nicht wusste oder nicht mehr wusste, dass er ihn an mich gerichtet hatte.
Da kommen einem die Tränen, oder?
Das ist dann schon sehr schwer. Und dann überlegt man sich, um Gottes Willen, was hat man einem 18-Jährigen damals zugemutet? Und da wird die Empörung und die Wut über die, die das zu verantworten haben, die wird immer größer. Das aber nicht allein, sondern schon sehr früh der Wunsch mit 15, 16 etwas zu verändern, etwas beizutragen, auch eine neue Welt zu kreieren. Raus aus der Honoration-Welt, raus aus der Theologie der Angst, raus aus der Pädagogik der Schläge, die wir noch in der Volksschule erhalten haben. Und etwas Aufmüpfiges. Ich hatte immer etwas Aufmüpfiges. Das hatte ich schon als Ministrant Probleme mit dem Mesner und mit dem Kaplan. Das war in der Schule so. Meine Abiturrede ist beim Direktor auf grobes Missfallen gestoßen, weil ich die Bildung stärker in den Vordergrund gerückt haben wollte und nicht nur Mathematik und Physik. Also ich war da nicht einfach, aber etwas zu verändern, das hat mich immer bewegt. Und die Geschichte meines Bruders, die hat sich dann insbesondere fortgesetzt, weil ich erst 1993 erfahren habe, wo er begraben ist. Mhm. Es gab da eine Verwechslung. Der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge hat das dann eruiert. Und als ich zum ersten Mal am Grab meines Bruders stand, war auch der französische Veteranenminister Mestre zugegen. Und ein Jahr später haben wir die Jugendbegegnungsstätte mit Jugendlichen aus ganz Europa in Niederbronn eingeweiht. Und es hat mich tief bewegt, wie der französische Minister, der mit Sicherheit in Weltkriegen gegen Deutschland kämpfen musste, während mein Vater und mein Bruder gegen Frankreich kämpfen mussten, zu mir gesagt hat, ich verneige mich vor den deutschen Soldaten. Und dann das Lied vom guten Kameraden nach der französischen Hymne und nach der deutschen Nationalhymne ertönte. Und da merkte man, es hat sich etwas Unglaubliches geändert in dieser Zeit. Und dann liegen Münzen auf dem Grab meines Bruders. Und ich habe dann erfahren, dass da junge Menschen bewusst Münzen manchmal hinlegen und dann sagen, ja, eine Seite der Münzen ist deutsch oder französisch und die andere Seite ist europäisch. Das hat auch ein bisschen was mit Theo Weigel zu tun, dem Bruder von Gustl Weigel, der hier liegt.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefanie Heinzeller im Gespräch mit
Theo Weigel hat uns als Finanzminister den Euro gebracht.
Herr Weigel, über den Euro werden wir gleich noch ausführlich sprechen, aber jetzt starten wir erstmal mit dem Jahr 1972. Da sind Sie zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden nach Bonn und hatten manchmal trübe Gedanken, wenn Sie wieder nach Bonn fahren mussten. Zurück war es wahrscheinlich leichter, oder? Nach Hause.
Ja, am Freitag habe ich mich schon gefreut, wenn es heimging. Und wenn man dann auf dem Flug von Bonn nach München wieder bayerisches Land unter sich sah, dann wusste ich so, jetzt bin ich daheim, jetzt kann ich mal abschalten für einige Stunden und jetzt findet wieder ein normales Leben statt.
Weil eigentlich waren es ja sehr turbulente Jahre, auch diese 70er Jahre, 1976, Kräuter-Trennungsbeschluss. Da hatten Sie schon einiges zu tun und Sie waren vor allen Dingen ein entschiedener Gegner dieses Kurses. Die Neigung zum Widerspruch, wie es mal jemand formuliert hat, über Ihre Gemütsverfassung, ist Ihnen da sehr zu Pass gekommen. Sie haben viel Widerspruch geleistet als junger Bundestagsabgeordneter Strauß gegenüber. Da mussten Sie mit einem ganz schönen Selbstbewusstsein gesegnet gewesen sein.
Ja, das war nicht immer ganz einfach und das war ambivalent. Auf der einen Seite respektierte ich seine Größe, seine Intelligenz, seine unglaubliche rhetorische Begabung, seine Europabegeisterung, die ich teilte. Aber es gab auch Dinge, wo ich etwas anders gesehen habe. Ich war sehr nah bei Anton Jaumann, war sein persönlicher Referent.
Die Finanzminister?
Zuerst Staatssekretär im Finanzministerium, dann Wirtschaftsminister. Und die zwei verstanden sich überhaupt nicht und Strauß verstand eigentlich nicht, warum ich ausgerechnet zu Jaumann gegangen war. Dann war ich eng befreundet mit Bruno Merk, der die Gebietsreform in Bayern durchsetzte. Das hat Strauß auch nicht unbedingt gepasst. Ja, und dann kam die Begegnung in Kreuth, als sich 30 für eine Trennung zwischen CDU und CSU aussprachen. 18 waren dagegen, darunter ich. Und das hat natürlich den Strauß geärgert. Ich hatte allerdings ein Glück. Um Mitternacht wurde die Diskussion geschlossen. Ich wäre der nächste Redner gewesen. Und zu dem Zeitpunkt hätte ich mit Sicherheit eine ganz schöne Abfuhr von Franz Josef Strauß bekommen. Aber es war dann Schluss. Und es dauerte noch sehr lange im Bierkeller. Und am nächsten Tag kam Strauß eine Stunde später. Und in der Zeit hatte ich meine Bedenken gegen den Trennungsbeschluss vorgetragen, sodass ich nicht die unmittelbare Republik von ihm zu spüren bekam. Aber es hat dann dazu geführt, dass ich bei 3 Wahlen zum Landesgruppenvorstand 3-mal durchgefallen bin. Allerdings 2 Jahre später wurde die Position des wirtschaftspolitischen Sprechers der Gesamtfraktion frei und Fritz Zimmermann und Strauß haben mich vorgeschlagen. Und auch 1982, 6 Jahre später, geschah die Wahl zum Landesgruppenvorsitzenden in vollem Einverständnis mit Franz Josef Strauß.
Und da hatten Sie auch keine leichte Aufgabe in der Folge, denn dann mussten Sie zwischen Kohl und Strauß vermitteln, was auch nicht so ganz einfach war. Wären Sie eigentlich auch für den Chefposten des UNO-Sondervermittlers geeignet gewesen, oder?
Das wäre leichter gewesen.
Aber ich habe was Schönes gelesen. Sie haben sich damals vorgenommen, Sie sagen, dass das, was Sie Strauß sagen, sagen Sie auch Kohl. Und sind Sie damit gut gefahren?
Ja, das war am Anfang nicht ganz einfach. Aber
unangenehm manchmal,
das spricht
oder?
Aber auch wieder für die Größe von Strauß und auch für den Respekt von Helmut Kohl. Strauß hat erkannt, ich lüge ihn nicht an. Ich sage ihm ehrlich, wenn etwas nicht durchzusetzen ist. Und ich habe ihm manchmal gesagt, selbst wenn ich das in der CSU-Landesgruppe durchsetze, dann weiß ich schon nicht, ob ich das in der Gesamtfraktion noch erreichen kann. Und auf keinen Fall mit der FDP. Und nur Streit um des Streites willen, das macht keinen Sinn. Sonst hätten wir nicht 16 Jahre von 1982 bis 1998 in der Koalition regieren können. Und ich habe beide Seiten kennengelernt. Von 30 Jahren im Bundestag war ich nur 16 Jahre in der Regierung und 14 Jahre in der Opposition. Ich habe beide Seiten kennengelernt. Und insofern weiß ich schon, dass es schöner ist, in der Regierung vertreten zu sein, als in der Opposition ein manchmal kümmerliches Dasein zu fristen.
Diese Frage habe ich mir jetzt gespart, weil ich mir fast gedacht habe, dass die Antwort so ausgeht. Herr Weigel, Sie zitieren ja auch gerne den Philosophen Max Müller, der geschrieben hat oder gesagt hat, bleib so, wie nur du sein kannst und lass andere so sein, wie nur sie sein können. Ist das nicht etwas, was in der Politik unglaublich schwierig ist, weil man ja eigentlich gerade in der täglichen Auseinandersetzung auch von dieser Abgrenzung lebt und auch manchmal von dem Polemisieren gegen den politischen Gegner?
Ja, da denke ich oft über mein ganzes politisches Leben nach. Und manche Polemik von früher tut mir heute leid. Die würde ich so nicht mehr machen. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich zu führenden Spitzenpolitikern der SPD in ihrem und meinem späteren Leben ein gutes persönliches Verhältnis gefunden habe. Das gilt zum Beispiel für Willy Brandt. Ich habe den Willy Brandt mal im Bundestag nachgemacht und habe gesagt, also Sie, Herr Brandt, haben doch früher gesagt, die Wiedervereinigung sei die Lebenslüge der Zweiten Republik. Und jetzt sagen Sie, jetzt kommt zusammen, was zusammengehört.
Das können Sie aber wirklich gut.
Und danach kam Willy Brandt zu mir in die Regierungsbank und sagte, Herr Weigel, ich würde Sie bitten, das nicht mehr zu tun. Und dann habe ich mich geschämt und habe gesagt, ja, Herr Brandt, das tue ich nicht mehr. Und am Tag der Wiedervereinigung, am 3. Oktober 1990, standen wir uns gegenüber vor dem Reichstag. Und als alle anderen gegangen waren, waren wir zwei noch dort. Und da kam er her zu mir und über das Gesicht des alten Mannes rannen Freudentränen. Und wir drückten uns nur die Hand. Das hat eine Freundschaft ausgedrückt, die man nicht beschreiben musste. Ich muss wirklich zugeben, was hat mich der Helmut Schmidt geärgert? Ein brillanter Rhetoriker, wenn der uns fertig gemacht hat, richtig niedergemacht hat. Und später habe ich ihn jedes Mal besucht, wenn ich nach Hamburg kam. Und ein paar Monate vor seinem Tod schreibt er mir einen Brief. Lieber Theo Weigel, schreibe Ihnen einen Brief ohne Anlass, will Ihnen nur meine Anhänglichkeit unter Beweis stellen, freut mich, in Ihnen einen Freund in Bayern zu haben. Den Brief bewahre ich wie eine Kostbarkeit auf. Und das ist das Schöne. Wenn man auch aus Fehlern lernt, zur Versöhnung bereit ist, mit Hans-Jochen Vogel habe ich wirklich Kämpfe ausgefochten. Und ich muss ehrlich sagen, wir mochten uns nicht übermäßig gern. Heute arbeiten wir im Kuratorium für das NS-Dokumentationszentrum zusammen wie Freunde, respektieren uns und jede Begegnung ist ein Gewinn.
Das ist doch das Schöne, wenn auch in der Politik, wo es ja immer heißt, dort gibt es keine Freundschaften, sowas möglich ist.
Das stimmt nicht. Es gibt echte Freunde. Ich habe sie auch in der Politik gefunden. Es gibt Freunde in der CSU, es gibt Freunde in anderen Parteien. Es gibt verlässliche Partnerschaften. Nicht nur Parteifreunde, sondern wirklich Freunde fürs Leben.
Vergangene Woche ist Theo Weigel 85 Jahre alt geworden. In 1:1 der Talk wiederholen wir das Gespräch mit ihm aus dem Mai 2019. Über 30 Jahre saß er im Bundestag und als Mr. Euro ist er in die Geschichte eingegangen. Auch bei der Wiedervereinigung spielte er eine prägende Rolle. Die Moderatorin Steffi Heinzeller wollte wissen, ob er sich noch erinnert, wo er war in der Nacht, als die Mauer fiel.
An diesem Tag war ich überraschend nicht in Bonn, sondern in meinem Wahlkreis in Illerberg bei Illertissen. Und während meiner Rede hat mir ein Referent einen Zettel zugereicht, die Mauer ist gefallen. Daraufhin habe ich natürlich ein bisschen früher Schluss gemacht, bin sofort heim nach Oberrohr, habe mir das im Fernsehen angeschaut und habe dann mein Telefongerät bedient. Zunächst mit Bonn und mit München und dann mit Warschau, wo Helmut Kohl war, und habe dann sehr schnell festgestellt, ich muss mit der ersten Maschine am nächsten Tag nach Berlin fliegen. Hab dort Helmut Kohl getroffen vor dem Schöneberger Rathaus. Gab es eine Kundgebung, auf der Helmut Kohl gnadenlos in einer widerlichen Form ausgepfiffen und ausgebuht wurde. Damals habe ich mir gedacht, ja, wir, CDU, CSU, wir haben bei der Wiedervereinigung keine Chance. Die Menschen mögen uns nicht. Das war natürlich ein ganz großer Irrtum. Schon am Abend hatten wir eine gemeinsame Kundgebung, Helmut Kohl und ich, vor der Gedächtniskirche. Und da waren 100.000 Menschen da. Und als ich später am Abend zurückflog nach Bonn, saß hinter mir Egon Bahr, der Architekt der Ostpolitik bei Willy Brandt, neigte sich vor und sagte, Sie wissen schon, Herr Weigel, jetzt wird Weltgeschichte geschrieben. Und ich habe gesagt, ja, Herr Bahr, das weiß ich.
Wie schwer ist es, Herr Weigel, Sie waren damals Finanzminister, wussten also auch, da kommt einiges auf Sie zu, CSU-Vorsitzender. Wie schwer war es für Sie, diese unglaubliche Erwartungshaltung der Menschen irgendwie aufzunehmen, aber gleichzeitig natürlich auch kühlen Kopf zu bewahren und zu überlegen, was ist strategisch jetzt überhaupt möglich? Denn als die Mauer fiel, war ja noch nicht klar, dass es wirklich eine Wiedervereinigung geben könnte. Das war ja noch ein langer Weg.
Ja, damals hat zum Beispiel der regierende Bürgermeister Momper gesagt, es geht hier um Wiedersehen und nicht um Wiedervereinigung und hat dafür sogar Beifall bekommen. Mir war schon vorher klar, es tut sich etwas und wir müssen an der Einheit festhalten. Einige Monate zuvor war ich bei George Bush, dem amerikanischen Präsidenten, und dann fragt mich der unvermittelt, Theo, was sagst du eigentlich einem jungen Deutschen, wenn dich der nach der Zukunft fragt? Und ich habe bisschen umständlich vielleicht erklärt, dass wir an der Einheit festhalten und dass wir die im europäischen Kontext vielleicht auch in den nächsten Jahren erreichen könnten. Condoleezza Rice, seine stellvertretende Sicherheitsberaterin, die saß in einer Ecke und hat das Gespräch mitprotokolliert. Und sie hat dann später in einem Buch geschrieben, sie habe sich gewundert, warum Theo Weigel nicht optimistischer gewesen sei als jemand, der immer an der Einheit festgehalten habe. Vielleicht war aus der Distanz der Bewegungsablauf, der politische Prozess vielleicht schon deutlicher erkennbar als wir im Auge des Orkans. Aber mir war dann sehr schnell klar, jetzt passiert was, wir müssen die richtigen Weichenstellungen treffen. Das Grundgesetz wird nicht verändert. Und ich habe eines erreicht, in dem Vertrag über die Wirtschafts- und Währungsunion zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland ist der Begriff der sozialen Marktwirtschaft wörtlich verankert in einem Staatsvertrag.
Und damit sozusagen fast unabänderbar gemacht.
Ja, genau so ist es. Darauf bin ich ein bisschen stolz.
Wie haben Sie diese Verhandlungen, die sich ja dann angeschlossen haben mit Gorbatschow, in Erinnerung, mit Helmut Kohl, der ja, wie man heute im Rückblick sagen muss, wirklich unglaublich geschickt dieses Zeitfenster, dieses ja sehr kurze Zeitfenster, wir wissen heute, es war wirklich nur ein kleines Fensterchen, das sich da geöffnet hat, genutzt hat?
Zunächst der Wirtschafts- und Währungsunionsvertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik war meines Erachtens die irrevisible Vorbereitung für die deutsche Einheit. Ab dem Zeitpunkt waren die Sowjets im Grunde, was ihre Truppen und die Finanzierung der Truppen anbelangt, von uns abhängig. Und das Zweite, Wir haben dann sehr schnell natürlich überlegt, wie können wir die Einheit Schritt um Schritt vorbereiten. Und was damals Helmut Kohl in seinen großen Reden in Dresden und anderswo gesagt hat, da hat er in einer ungewöhnlichen Präzision und auch diplomatisch den Weg aufgezeichnet, ohne Gorbatschow zu verprellen, den Weg zu ihm zu suchen, Vertrauen aufzubauen. Auf Seiten der Sowjets war ein Gedanke für uns natürlich besonders wichtig. Für die Sowjetunion war die DDR ein Kostenfaktor. Neben der strategischen Bedeutung haben sie von der DDR nichts gehabt. Im Gegenteil, sie mussten mit billiger Energie die DDR subventionieren. Und wenn das nicht stattgefunden hätte, wäre die DDR zusammengebrochen. Sie wäre übrigens auch zusammengebrochen, wenn sie so hätte weitermachen müssen. Der Chefvolkswirt Schürer hat damals gesagt, wir müssen den Lebensstandard um 30% senken, um unseren ausländischen Verbindungen gerecht zu werden. Und diese Chance, mit einem wiedervereinigten Deutschland ein besseres Verhältnis zu Russland zu haben als mit einem getrennten Deutschland, eröffnete die Möglichkeit, die sich dann in Moskau und in Kaukasus ergab. Und das war nur möglich mit Gorbatschow und Schewardnadse. Mhm. Sonst habe ich auf der anderen Seite kaum jemand getroffen und gesehen, der eigentlich für diese Wiedervereinigung in dieser Form war. Wir verdanken es vor allen Dingen diesen zwei großartigen Menschen, dass wir das Zeitfenster von gut einem Jahr benutzt haben, um etwas Unglaubliches, ein Wunder der Geschichte eigentlich mit herbeizuführen.
Die folgenden Jahre waren für Sie als Finanzminister sehr anstrengende Jahre, zum einen die Kosten der Wiedervereinigung zu stemmen, das umzusetzen, gleichzeitig auch das Projekt des Euro anzuschieben. Und privat war es für Sie auch schwierig. Ihre zweite Ehe mit Irene Epple war damals noch nicht abzusehen, aber die Beziehung gab es schon. Und als es dann um die Nachfolge ging, auch war es für Sie ja so, dass versucht wurde, das privat auch zu instrumentalisieren. Wie haben Sie das in dieser Zeit erlebt? So viel auf einmal.
Ja, das war keine einfache Zeit. Im Nachhinein überlegt man sich fast, wie hast du das fertiggebracht? Ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich mir überlegt habe, mit der Politik aufzuhören, weil ich mich den Angriffen, gegen die ich mich zum Teil nicht wehren konnte, nicht mehr aussetzen wollte. Aber damals haben mir gute Freunde gesagt, du darfst nicht davonlaufen. Das wäre verhängnisvoll und verfehlt, was Deutschland anbelangt, und es wäre vor allen Dingen, und das war die noch größere Sorge, verhängnisvoll, was die europäische Einigung anbelangt. Wobei klar ist, der Euro war nicht der Preis für die Einheit. Mhm. Die wichtigsten Entscheidungen für eine gemeinsame Währung fanden schon vorher statt, schon 1979, als Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing ein europäisches Währungssystem kreierten. Aber, und das war wieder das Wichtige von Helmut Kohl, wir haben während der deutschen Einheit, während des Prozesses der deutschen Einheit, den Prozess der europäischen Einigung nicht unterbrochen. Und das war ganz wichtig, damit die Niederländer, die Luxemburger, die Franzosen, aber auch andere nicht den Eindruck hatten, jetzt verabschieden sich die Deutschen aus der europäischen Geschichte. Wir haben klargemacht, wir bleiben mit euch zusammen, auch wenn Deutschland größer wird, auch wenn Deutschland die stärkste ökonomische Macht in Europa darstellt. Wir bleiben in Europa verbunden mit unseren Nachbarn, mit den Großen und mit den Kleinen. Mhm. Und das hat Misstrauen abgebaut und hat Vertrauen geschaffen. Mhm. Und die Dinge waren dann größer als persönliche Querelen. Und im Nachhinein bin ich froh, dass ich das Ganze überstanden habe. Einfach war es nicht. Attacken täglich, sachlicher Art, manchmal auch unsachlicher Art. Man brauchte schon ein dickes Fell, um das Ganze wegzustecken.
Nicht nur als Finanzminister. Wären Sie denn 93, nachdem Streibel zurückgetreten war, tatsächlich gerne bayerischer Ministerpräsident geworden, wo doch eigentlich auf europäischer Ebene so viel spannende Projekte auch anstanden?
Ja, auf der anderen Seite war natürlich nicht klar, so wie geht es weiter, welche Probleme entstehen noch. Drum habe ich mich dazu verleiten lassen zu sagen, okay, ich wäre auch bereit, das zu machen. Das ist dann anders gelaufen. Im Nachhinein war die Möglichkeit, Deutschland und europäische Geschichte zu gestalten, wahrscheinlich wichtiger, so schön auch die Aufgabe als Ministerpräsident in Bayern ist.
1998 haben Sie dann das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niedergelegt. 2002 sind Sie auch aus dem Bundestag ausgeschieden, weil, wie Sie sagten, Sie zeigen wollten, dass Sie noch resozialisierungsfähig sind. Darüber sprechen wir gleich in der letzten Runde hier in 1:1 der Talk.
Zu Gast bei Stefanie Heinzeller,
Theo Weigel sollte Siemens säubern.
Herr Weigel, das war nach der Zeit als Bundesfinanzminister und nach dem Abschied aus dem Deutschen Bundestag. Nach 30 Jahren Bundestag haben Sie 2002 Ihr Mandat dann niedergelegt, weil Sie noch resozialisierungsfähig sein wollten. Für wen war das eigentlich die größere Aufgabe? Für Sie oder die Familie?
Also die Familie hat das gut mitgemacht und ich auch. Ich wollte also einfach zeigen, dass ich völlig allein noch in der Lage bin, mich im Markt und am Markt zu bewähren. Bin in eine Kanzlei eingestiegen, habe da sehr, sehr viel positive Begleitung erfahren, bin selber mit dem Auto gefahren. Also das habe ich Gott sei Dank nie verlernt und meine Familie hat mich geerdet, viele gute Freunde hatte ich. Also mir hat das durchaus Spaß gemacht und da gilt ein Satz von Samuel Beckett im letzten Band: Ich sehne mich nicht zurück, sondern habe mich den neuen Dingen gestellt.
Sie sind ja in die Kanzlei Ihres ältesten Sohnes eingestiegen.
Am Anfang noch nicht, das war noch eine andere, okay. Wo er aber schon gearbeitet hat.
Ja, aber das haben Sie ja dann auch getan, oder? Sie sind in seine Kanzlei mit eingestiegen.
Und dann hat er sich selbstständig gemacht und ich bin mit ihm gegangen und habe das nie bereut.
Das ist aber eigentlich ja umgekehrt. Normalerweise steigt der Sohn beim Vater ein. Wie ist das so für das Binnenverhältnis?
Also wir verstehen uns prima. Ich finde es toll, dass in den neuen Räumen mir mein Sohn und die anderen Kollegen den schönsten Raum zur Verfügung gestellt haben. Also die gehen ordentlich mit mir um. Ich kann mich nicht beklagen. Und das Schöne ist, ich kann mir aussuchen, was ich mache. Und ich kann viel von daheim machen. Habe mir auch noch den Umgang mit dem Computer angeeignet. Leider 10 Jahre zu spät, aber immerhin geht das. Und iPhone und Computer sind eine wunderbare Möglichkeit, auch zu Hause arbeiten zu können.
2008 sind Sie ja Antikorruptionsbeauftragter bei Siemens geworden, nachdem es dort ja wirklich massive Probleme gegeben hatte. Wie kam diese Aufgabe auf Sie zu? Hat die Aufgabe den Mann gesucht?
Das war völlig überraschend. Eines Tages ruft mich der Aufsichtsratsvorsitzende Kromme an und sagt, ob ich zu ihm kommen könne. Ich dachte mir, was will der von mir? Und dann sagt er, wir stehen vor einem Settlement mit den amerikanischen Behörden, der Securities and Exchange Commission und dem Department of Justice, stand die Bereitschaft, sich einem Monitor zu unterziehen, der 3 bis 4 Jahre dort schauen sollte, ob Siemens nun wirklich dauerhaft
clean ist, sozusagen.
Clean ist, ja, eine neue Kultur erarbeitet hat. Und das Lustige war, als Siemens mich vorschlug bei den amerikanischen Behörden, haben die bei der Staatsanwaltschaft München I, die zuständig war, angerufen, ob die mit Theo Weigel einverstanden wären. Und die sagten, jawohl, das ist schließlich ein Mann von uns, denn meine erste berufliche Laufbahn 1968 war, über ein Jahr bei der Staatsanwaltschaft München I zu arbeiten. Und ich habe da unglaublich tolle Erfahrungen gemacht, sehr viel gelernt und eine unglaubliche Kameradschaft kennengelernt. Und die hält bis heute über Jahrzehnte an.
Also hatten Sie gute Fürsprecher. Wie eng sind Sie denn in dieser Zeit auch noch mit der Partei verbunden geblieben? Also wie viel Kontakt gab es da auch noch zu denjenigen, die jetzt in der CSU ganz vorne stehen? Gerade die letzten Jahre waren schwierige Jahre für die CSU. Viel Streit, der da im Vordergrund stand und die Partei wohl auch den ein oder anderen Wahlerfolg gekostet hat.
Ja, also das, was ich beruflich getan habe, war völlig unabhängig von der Partei. Ich habe keinen einzigen Auftrag vom Bund oder vom Freistaat Bayern bekommen oder angenommen, sondern ich habe andere.
Nee, ich meinte jetzt eigentlich, wie stark waren Sie als Ratgeber auch noch in der CSU gefragt?
Ich habe mich nicht aufgedrängt. Und ich habe auch nicht alle Sitzungen des Landesvorstands und des Präsidiums besucht, obwohl ich eingeladen war, sondern von Zeit zu Zeit, wenn ich glaubte, ich sollte jetzt etwas sagen. Im Nachhinein glaube ich, dass ich mit den meisten meiner Ratschläge eigentlich recht gehabt habe.
Das heißt, was haben Sie in dieser Zeit geraten, als der Streit zwischen CDU und CSU so im Vordergrund stand, um die Frage, wie gehen wir mit der Flüchtlingsproblematik um?
Ich habe mich damals an Kreuth erinnert, obwohl das andere Ursachen hatte. Und habe versucht, denen, die das nicht mehr direkt erlebt hatten und auch die Gefahr nicht gesehen haben, was das bedeuten würde, wenn CDU und CSU auseinanderdriften und dann als streitende Parteien ausgerechnet mit dem C im Namen wahrgenommen werden. Und das habe ich versucht, eindringlich klarzumachen. Und dann habe ich nicht ganz verstanden, warum ausgerechnet ein Thema, wo die CSU am Anfang zu Recht auf eine bestimmte Steuerung hingewiesen hat, dass der Flüchtlingsstrom auch gesteuert werden muss, dass natürlich Kontrolle stattfinden muss über das Geschehen, dass man aus diesem berechtigten Anliegen eine Strategie entwickelt, wo anschließend nur die Grünen und die AfD davon profitiert haben und die CSU darunter gelitten hat. Und in letzter Zeit habe ich schon den Eindruck, dass Markus Söder, Manfred Weber und andere das Gespräch suchen. Und da versuche ich ihnen auch meine Meinung zu sagen, ohne mich aufzudrängen und um Gottes Willen nicht immer mit den alten Geschichten zu kommen. Ich habe mich über nichts mehr geärgert, als wenn die Alten auf mich zukamen und sagten, so hat der Erhard das 53 entschieden, so hat der Adenauer das 61 gemacht. Damit kann man nichts anfangen.
Im Jahr 1980 oder heute im Jahr 2019. Wenn Sie in Sieg auf der Straße unterwegs sind, haben Sie den Eindruck, dass sich diese Beilegung des Streites bei den Menschen so auswirkt, dass sie das auch irgendwann wieder gutieren werden?
Ich glaube schon. Der Kurs jetzt miteinander, das gute Verhältnis von Gramm-Karrenbauer und Söder, der gemeinsame Kandidat für die Europawahl, das hat die Parteien wieder zusammengebracht. Und das ist ganz wichtig, weil wir die beiden C-Parteien als gemeinsame Union, als Stabilitätsfaktor in Europa, natürlich in Deutschland, aber vor allen Dingen in Europa, dringend brauchen.
Jetzt sind bald Europawahlen. Wenn die vorbei sind, haben Sie vielleicht auch wieder Zeit für Bergtouren. Wo geht's in diesem Sommer hin, Herr Weigel?
Ja, zunächst natürlich in die nahegelegenen Allgäuer Berge, also in Fronten und in Nesselwang und in Füssen, aber auch sehr, sehr gerne nach Südtirol. Das ist meine große Liebe und da werden wir zweimal sein. Die Irene nimmt mich da mit zu einer mehrtägigen Bergwanderung mit ihren Sportkameradinnen und Kameraden von damals. Und auch die sind so tolerant, mich dabei zu ertragen. Natürlich sind auch Knie und Gelenke nicht mehr so toll wie vor 30 oder vor 40 Jahren. Aber ich gebe mir Mühe, nicht zu rosten.
Theo Weigel im Mai 2019. Aus Anlass seines 85. Geburtstags haben wir das Gespräch wiederholt. Wir wissen leider nicht, ob sein Sohn ihm eine neue Liste mit Anekdoten, die er nicht mehr erzählen darf, geschrieben hat und wünschen ihm auf diesem Wege alles Gute zum Geburtstag. Weitere 1:1-Talks finden Sie in der ARD-Audiothek. Zum Beispiel mit Renate Schmidt, der ehemaligen Familienministerin, die nicht nur das Elterngeld erfunden hat, sondern sich in vielen sozialen Belangen für die Menschen einsetzt.